Na, wo sind die Leseratten unter euch? Ich glaube, das könnte heute wirklich eure Folge werden.
Wir waren nämlich in einem der ältesten Literaturläden Potsdams. Hier gibt's nicht nur Bücher, der Literaturladen Wist ist tatsächlich ein richtiger Kulturort in Potsdam.
Ja, und unser heutiger Gast ist Buchhändler aus Leidenschaft, vermutlich einer der belesensten Menschen der Stadt und jemand, der Literatur wirklich lebt.
Er erzählt uns, warum Lesen für ihn mehr ist als ein Beruf, wie sein Weg in den Buchhandel aussah und warum es selbst Kollegas Biografie in seinen Laden geschafft hat.
Die Antwort hört ihr jetzt. Herzlich willkommen im Podcast Carsten Wist.
Yeah. Protz und Platte. Das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Protz und Platte. Protz und Platte. Wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Protz und Platte.
Ich finde ja, um ehrlich zu sein, diese Folge heute sollte Ele dazu gebühren, einmal die Anmoderation zu droppen. Denn wir sind in einem ganz bestimmten Bereich in Eles Leben angekommen, der für sie ganz, ganz wichtig ist. Und ich habe mir vorgenommen, heute ganz viel zu lernen. Ele, deswegen begrüßt du doch unseren Gast heute.
Hallo Carsten.
Hallo.
Ja, zum Kontext. Wir kennen uns ja schon sehr lange.
Seit ich
ein ganz, ganz kleines Kind bin, weil ich hatte die Ehre, hier öfter schon genau in diesem Raum sitzen zu dürfen mit meinem Opa zusammen, der ja ein sehr guter Bekannter von dir war und der sehr viel von dir gehalten hat und von deinem Laden und das hier einer seiner Lieblingsorte in der Stadt war. Und deshalb ist der auch in Ehren meines Opas heute, ist diese Folge nicht nur schön mit dir heute reden zu dürfen, sondern auch für mich sehr besonders und wichtig.
Genau, das war die Lesebühne, ne?
Genau, die Literaturbühne Potsdam.
Und das hat mir, also dein Opa war ein so geistvoller Mensch, ein auch von der Literatur und von der Sprache sehr geprägter Mensch. Die Unterhaltung mit ihm haben Spaß gemacht. Er hat so vollendete Umgangsformen auch gehabt. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe mich gerne mit ihm unterhalten. Und interessanterweise haben wir uns, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe in Erinnerung, kann es sein, dass wir uns auch beim Fußball mal gesehen haben? Ich meine, den Opa?
Ja, na klar.
Bei Babelsberg 03?
Na, absolut.
In der Fankurve sozusagen.
Du warst in der Fankurve bei 03?
Ja, und bei Turbine.
Mein Opa. Warum weiß ich denn nichts davon?
Ganz oft mit uns dahin gegangen.
Genau.
Nicht schlecht. Ja, der Kontrast ist deswegen interessant, weil, und ich kann da ja gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich finde Literatur unglaublich interessant, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht viele Bücher gelesen. Ich habe zum Beispiel auf meiner Bingo-Liste fürs Jahr 2026 stehen, dass ich gerne ein Buch lesen möchte.
Ja,
wir sind mal hier ein großer Kontrast.
Ja, das, okay. Das sagt dann schon mal, in was für einem Bereich ich gerade bin. Ich möchte da von dir eigentlich am besten, ohne dass du mich gut kennst, eine Empfehlung kriegen. Was ist denn ein Buch, was du mir empfehlen würdest, was ich in jedem Fall lesen sollte in diesem Jahr?
Also interessanterweise würde ich dann nicht gleich mit den ganz stärksten Drogen ins Haus fallen, sondern könnte mir vorstellen, dass du ein Buch entweder von Benedikt Welz oder von Martin Sutter vielleicht lesen kannst, was sozusagen sowohl unterhaltend ist und dich mitnimmt das ganze Jahr hindurch. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass es ein amerikanischer Roman, irgendwas von Paul Auster wäre oder so. Da müssten wir uns nochmal zusammenreden, wenn du sagst, ach nee, ich möchte lieber einen deutschsprachigen Autor. Oder wenn du jetzt mein Lieblingsbuch lesen wolltest, dann wäre es gleich der ganz große, dann wäre es gleich die Besteigung des 8000ers, ja, dann wären wir gleich bei Christoph Ranzmeier. Aber wir gucken nachher einfach unten im Laden, wir finden garantiert eins und dann hast du ja immer noch fast 350 Tage Zeit, ja. Nehmen wir eins, wo du jeden Tag eine Seite nur lesen musst.
Super.
Ja.
Das ist gleich nach dem Aufstehen.
Guter Einstieg für dich.
Ja, das ist leider wirklich. Ich habe mir im letzten Jahr waren wir gemeinsam ja auch in einem Buchladen und da habe ich mir fast schon aus Druck ein Buch gekauft und habe auch die ersten Seiten gelesen. Das war aber mehr so eine Autobiografie.
Ja.
Und muss leider zugeben, dass ich dann erst ausgeliehen habe, bevor ich es jetzt weiterlesen konnte. Einfach weil ich irgendwie nie an dem Thema Bücher so krass dran war. Was fasziniert dich denn an Büchern und an Literatur so ganz allgemein?
Ich glaube, dass du in unterschiedliche Welten einsteigen kannst, dass du tatsächlich mit diesem Phänomen so und so viele Buchstaben nur, dann bildest du damit Sätze und hast Gedanken und kannst mit dieser Sprache so viel machen. Und das ist natürlich auch sowohl von der Fantasie her extrem schön. Und wie gesagt, du kannst heute, wenn wir jetzt hier sitzen, sitzen wir in unserer Profession hier, aber nachher steige ich ein und bin irgendwo in der Antike oder ich lese jetzt gerade nochmal David Foster Wallace und bin da im Amerika der Jahrtausendwende und bin als Tennisspieler unterwegs oder was auch immer oder als Seefahrer. Und das ist, glaube ich, dass es sehr viel auch dann rückwirkend mit einem machen kann, dass man sich in die Charaktere hineinversetzt, dass es sowas wie Katharsis gibt, ja, dass du selbst denkst, gut, okay, jetzt wird mir etwas gezeigt, wie sich Leute verhalten, wie würde ich mich verhalten, reinigt mich das oder nicht auch immer, wir alle sind so, und dann ist es auch, glaube ich, sehr, also es schult auch einfach das Denken in Form der Sprache, und ich glaube, es ist nie zu spät, da es bedarf meines Erachtens immer, entweder ist es der Opa, entweder ist es eine bestimmte, bin auch ein absoluter Spätentwickler, ja, also ich habe dann erst in einer schrecklichen Situation, nämlich bei der Armee, habe ich sozusagen geplagt von Liebeskummer und von Gesellschaftsschmerz und von dem die Welt nicht mehr verstehen, weil bis dahin war ich als sonniger Abiturient hier, bin ich durchs Leben gegangen und dachte, mir steht die Welt auf und das würde ich später machen und so und so. Und dann kommst du in so eine Genickschusseinrichtung, und wo du sozusagen auch das Unmenschliche kennenlernst, wie dich Offiziere behandeln, wo du... Damals war ich noch der Meinung, wir sind für die gleiche Sache, ja. Und das hat man mir aber ziemlich schnell ausgetrieben. Und da war dann die Literatur und das war die Initiation, dass ich damit einmal sah, wie also Leute, denen übel mitgespielt wurde, sich aus dem, weiß ich was, die Existenzialisten zum Beispiel, Camus, ja, habe ich da gelesen. Dann habe ich Erich Fromm gelesen, das bei der Armee. Und dann habe ich natürlich Gedichte gelesen, viele Gedichte, Volker Braun aus politischen Gründen, Erich Fried, was fürs Herz und um da mit dem Verlassenwerden von der Freundin auch noch bei der Armee, ja, irgendwie zurechtzukommen. Und dann habe ich sozusagen gesehen, Achtung, denen geht's ähnlich oder werden ähnliche Situationen beschrieben. Und so bin ich dann insgesamt eigentlich dem, wer auch immer dafür gesorgt hat, dankbar. Ich bin ja deshalb kein besserer Mensch, ja. Aber dass ich irgendwie Antennen habe, wo ich so Sprache empfangen kann, ja. Und mich wahnsinnig freuen kann über tolle Formulierungen, über großartige Gedanken, die mich doch wesentlich, komplexer über diese Welt nachdenken lassen, als wir das mit unserem kleinen, bescheidenen Horizont aus uns selbst heraus nur kriegen können.
Absolut. Und ich glaube auch, dass es genau wie du gesagt hast, ist es Horizont erweiternd, ja. Und man kann in Welten einsteigen, die man auch durch Film und Fernsehen nie so aufgreifen kann, weil es wird einem so viel vorweggenommen.
Was genau, du hast die Literatur entwickelst schafft. Das ja faktisch deinen eigenen Film im
richtig,
Kopf.
Richtig, ne? Richtig. Wir müssen, glaube ich, mal unseren Hörern und Hörerinnen hier mal kurz beschreiben, wo wir hier auch sitzen, weil du sitzt ja vor einer riesen Bücherwand und ich glaube, viele heutzutage, egal was man davon hält, haben nicht mehr so viele Bücher in ihrem Haushalt wie du jetzt hier. Durch wie viele Bücher gehst du denn so im Jahr? Was ist denn so dein, vielleicht nicht mal Anspruch, sondern was ist so dein Wohlfühlmoment? Wie viel Zeit nimmst du dir fürs Lesen?
Ich nehme mir, also letzten Endes, das ist jetzt nicht mal kokett gemeint, ja, sondern ich kann ja auch nichts anderes außer lesen. Also ich meine, so wie der Fußballer nur, der ist froh, dass er sozusagen, wie Cristiano Ronaldo kann, glaube ich, auch nichts anderes außer, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Cristiano Ronaldo der Buchszene bin, aber der kann ja auch nichts anderes außer Fußball, also in dem unheimlich gut mit dem Ball umgehen. Also die Fähigkeit jetzt zu lesen, die muss natürlich ähnlich wie beim Sport, ja, die muss natürlich auch weiter geschult werden. Du musst natürlich immer weiter trainieren und trainieren. Trainieren heißt für mich natürlich weiter zu lesen. Und das ist im Grunde genommen meine Trainingsdosis und insofern bin ich auch ein bekennender Süchtiger, Lesesüchtiger. Wobei das ja legitimiert ist, diese Sucht. Ja, also ja. Beim Alkoholiker ein bisschen anders.
Und es war früher, glaube ich, auch anders, oder? Ich habe mal gelesen, das Lesen wurde damals, als es relativ neu war, verhohnt. Und da wurde gesagt, ah, jetzt hast du schon das dritte Buch gelesen. So ja. Wie das dann eine Zeit lang mit dem Computerspielen zum Beispiel war.
Ja, und es ist gerade auch den jungen Damen früher nahezu auch verboten worden. Ja, also sozusagen erstmal, weil man Angst hatte, dass die da mit ihrer eigenen Fantasie mit einmal dazwischen kommen und ganz andere Sachen anstellen. Und dass du auch tatsächlich... Das liest ja schon wieder. Kannst du nicht was, also so ungefähr kannst du nicht was Vernünftiges machen, ja. Und bei mir sind nicht ganz so Thomas Mannsche Verhältnisse in meiner Familie, aber ich möchte schon nicht gestört werden, wenn ich lese, ja. Und dann sollten es und meistens sind es dann auch mindestens 100 Seiten pro Tag sein. Und diese 100 Seiten pro Tag bringen dich dazu, dass es dann aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn du ein gutes Jahr erwischt hast, dass du dann auf 100 Bücher kommst. Krass. Aber da zum Beispiel jetzt die letzten Bücher des Herbstes, die großen Bücher, ja, von Dinev und von Whisky, das sind alles 700 Seiten Bücher. Anja Danja habe ich jetzt entdeckt, eine niederländische Autorin, die hat zwei Bücher, Der erinnerte Soldat und das Lied von Storch und Dromedar, die sind alle eng beschrieben und sind alle um die 1000 Seiten stark. Ja, da ist es dann mit den 100 Büchern dann im Jahr, wenn die dicken, großen Romane dann kommen, dann nicht so einfach. Aber das ist ungefähr der Schnitt. Und dann geht es mir, wenn ich die 100 Seiten nicht habe. Früher war ich dann noch ein bisschen verkrampfter. Also hätte es durchaus sein können, wenn ich das noch nicht, und es klingelt jemand an meiner Tür und will mich spontan besuchen, dann zu sagen, also kannst du nicht in einer Stunde nochmal kommen? Ich muss noch 30, 40 Seiten lesen oder sowas. Oder tatsächlich, deshalb ist es bei Spontanität auch relativ schwierig, weil ich auch kein Handy habe, ja. Also ich bin auch nicht erreichbar dann, was ja auch ganz schön ist, ja. Wenn dann jemand immer da kommt, ich bin jetzt gerade hier und ich aber weiß, oh Mist, ich schaffe das heute Abend nicht mehr, dann wird man manchmal auch ein bisschen asozial, aber das haben ja Süchtige sowieso an sich. Ja.
Aber kann man lesen lernen? Also schnell lesen lernen? Weil ich finde 100 Seiten pro Tag, das ist schon eine ganze Menge. Wie viele Stunden brauchst du denn dafür?
Also normal, manchmal lese ich laut, manchmal lese ich aber auch, also meistens lese ich natürlich für mich, also nicht laut, ist eher ein inneres Lesen. Und da ist es ja weil ich ja fast ausschließlich literarische Texte lese, ist es nicht angebracht, da irgendwie rationelles Lesen für sich zu entdecken. Das habe ich mal gemacht, also zur Zeit meines Kursstudiums, dass ich dachte, so Texte, du musst ja nur den, was du erfasst mit dem, also wir gehen meistens viermal, glaube ich, in einer Zeile blicken wir sozusagen auf und was du damit erfasst, sind dann meistens drei Worte und wenn du da, diese Methode jedenfalls, die ich mir damals angeguckt habe, ist, dass du also mehr, nicht indem du die Augen größer aufreißt, sondern du erfasst mehr Worte und das kann man trainieren. Aber ich will ja nicht schnell vorankommen. Nee. Ich will ja nicht, dann wär's wirklich lesen, um das Lesen zu willen. Und das kann es, das soll es ja nicht sein. Das ist ja schön geistige Literatur. Ich will es ja genießen. Und ist so ähnlich, da unterscheidet sich vielleicht der Alkoholiker vom Genusstrinker dann auch wieder. Ja, du willst ja auch dann den Wein auf der Zunge zergehen lassen. Genauso wie bloß weil ich jetzt sage, du, ich habe heute wieder 100 Seiten geschafft, Haken dran. Mhm. Das ist es nicht. Nee, man kann sicherlich bei anderen Texten, das mache ich manchmal so bei Rezensionen oder sowas, die ich dann, wo ich den Block ein bisschen größer erfasse und wo das aber auch nicht unbedingt auf jedes Wort ankommt, aber bei den literarischen Texten, das würde ich schon irgendwie für mich auch bekommen, ja.
Wahrscheinlich ist auch mehr die Auffassungsgabe, die man dann lernen kann, um so komplexe Texte auch schneller zu verstehen, schätze ich mal.
Ja, richtig, richtig, genau.
Weil wir jetzt gerade schon mal bei der Methodik sind, da können wir mal ganz kurz bleiben. Ich habe von meinem Opa damals gelernt, der war ein großer Markierer und Notizen an den Seiten. Ja. Und das ist auch was ich für mich aufgenommen habe. Habe ich mich ehrlich gesagt am Anfang mit schwer getan, weil ich bin auch immer so, ich habe meine Bücher auch gerne schön und ordentlich und toll. Aber es steckt ja auch in Literatur, was viele immer, finde ich, übersehen. So viel auch, was Gesellschaftskritik, politische Kritik etc. angeht, auch in Romanen, was ja oft übersehen wird, dass man ja teilweise auch bestimmte einfach Redewendungen oder bestimmte Aussagen, ich finde, die muss man sich markieren und da muss man sich seine eigenen Gedanken zu aufschreiben. Machst du das auch?
Ich mache das auch. Interessanterweise, guck mal, ich habe jetzt gerade, weil wir vorhin was aufgenommen haben zu unserer ersten Lesung in diesem Jahr, ich habe jetzt gerade auch, lese nochmal Lampedusa. Und da gibt es ganz, siehst du ja hier, gibt es ganz viele Sachen, die ich ankreuze. Und dann sind es, die meisten haben nicht so sehr mit dem Inhalt zu tun. G steht für Gedanken, F steht für Formulierung, B steht für Bücher oder Literaturhinweise, die es in diesem Buch gibt. Und dann habe ich sozusagen, und Z ist für Zitat, ja. Und da versuche ich, wenn es mir dann gelingt, die Zitate mir dann auch nochmal mit rauszuschreiben, ja. Also das mache ich nach wie vor. Und,
aber das machst du aus der Begeisterung einfach, der Zitate und Verweise?
Das ist das eine, aber das andere ist, wenn ich jetzt sozusagen, wenn wir am 9. Februar über dieses Buch reden werden mit Simon Strauß, und einem italienischen Filmregisseur, dann bereite ich mich nochmal darauf vor und gehe dann beim zweiten Mal, gucke mir an, was habe ich mir da, was sind die Zitate, was sind die Gedankenstränge, die ich da besonders nochmal ansprechen will oder sowas. Und was auch interessant ist, wenn du das auch machst, wird dir vielleicht auch so gehen, wenn du in ein Buch dann mal ein paar Jahre später nochmal in die Hand nimmst, denkst du, warum habe ich eigentlich die Stelle jetzt hier angestrichen oder sowas? Was hat mich da, mich interessiert jetzt was ganz anderes, was ich hier nicht angestrichen hatte oder sowas, ja. Also man verändert ja auch sozusagen sein, als Leser hat man ja auch eine Art von Leserbiografie. Also meine Biografie ist ja eigentlich die eines Lesers, ja. Dann könnte man natürlich sagen, ja, wann hast du denn gelebt? Du hast ja mehr gelesen als gelebt. Gut, okay, das ist die Diskrepanz, mit der man fertig werden muss und die große Angst, die ich habe, die besteht natürlich darin, dass du, also nicht als Süchtiger dann irgendwann mal in die Therapie musst, sondern dass du, dadurch, dass ich nur über Sachen etwas schreibe, ich habe nicht genügend erzählerische Fantasie, um selbst einen Roman oder eine Erzählung, irgendwas Fiktionales zu schreiben. Ich kann so halbwegs journalistisch einigermaßen oder über Texte was schreiben, ja, das geht so. Aber deshalb kann ich auch nicht den Writer's Block, ja, aber ich habe große Angst vor dem Reader's Block. Also, dass du mal, es gibt ja, du bist auch ähnlich auch wieder wie ein Sportler. Du bist nicht immer gleich in Form. Es gibt wirklich, also nicht nur, weil du Kopfschmerzen hast oder weil du zu viel getrunken hast oder sowas, sondern du bist tatsächlich, gibt es Zeiten, wo du mit einmal auch anders aufnehmen kannst, wo auch deine Fantasie anders empfänglich ist, als zu anderen Zeiten. Ja. Und ich habe große Angst vor dem Reader's Block, dass ich mit einmal so viel in mich hineingestopft habe, dass ich was sticke davor. Und als würde man so viel in die Seiten nehmen und in sich, könnte man als Karikatur ganz gut sozusagen, und dann dabei dann einfach keine Luft mehr kriegt und irgendwie oder entweder tot ist oder verrückt wird oder sowas.
Du hast ja jetzt öfter gesagt, du kannst nur lesen, aber ganz so stimmt's ja nicht, weil du hast ja aus deinem Lesen heraus ja auch deinen Beruf gemacht, weil wir sitzen ja jetzt hier nicht nur in irgendeinem Raum oder irgendeinem Haus, sondern unten ist ja auch dein Buchladen Wist. Wir müssen jetzt dich natürlich jetzt mal ganz naiv zu der Geschichte deines Buchladens fragen.
Den gibt es seit über 30 Jahren, das muss man sich vorstellen.
Genau. Ja. Und wie es dazu gekommen ist, ich vermute natürlich aus deiner Begeisterung des Lesens heraus, aber wie das auch entstanden ist, weil du ja auch mit einer sehr bestimmten Art deine Bücher auswählst, die du im Buchladen verkaufst. Ich durfte das nämlich mal live miterleben, als ich mein freiwilliges Praktikum hier gemacht habe mit 14.
Aber Praktikum hast du auch noch
gemacht.
Habe ich
auch gemacht.
Ja, wir haben mehr Connection als ich dachte.
Ja. Und da durfte ich ja auch ein bisschen in deinen Prozess mich reindenken, wie du auch Bücher aussuchst. Könntest du unsere Hörer und Hörer da mal so ein bisschen mitnehmen? Wie wählst du Bücher für deinen Laden aus?
Na, der Anfang war eigentlich gar nicht so kompliziert, sondern wir gehen ja zurück in die 80er Jahre. In den 80er Jahren habe ich, nachdem ich vom Studium geflogen bin, habe ich ein bisschen, nicht schon mehr als nur gejobbt, gearbeitet am Hans-Otto-Theater als Bühnenarbeiter. Also mit der Studienexmatrikulation war es im Osten verdammt schwierig, überhaupt einen Job zu finden. Bei der Post Briefe sortieren in der Nacht, haben sie dich nicht genommen. In der Brauerei Flaschen sortieren, haben sie dich auch nicht genommen. Es war verdammt schwierig. Und so die Bühnenarbeiter das war so eine kleine Gruppe von Gestolperten, die aber alle noch was wollten. Der eine wollte Regisseur werden, der nächste wollte ein Buch schreiben, ein anderer wollte irgendwie zur DEFA gehen oder weiß ich was, ja. Und ich hatte ja auch immer noch, ich wusste nicht so richtig, was ich werden wollte. Ich wollte ja immer, ich hatte nicht den großen Plan, irgendwie Buchhändler oder Literaturhändler zu werden, sondern ich wollte mal Sportreporter werden. Ich wollte mal Hans-Florian Oertel beerben. Das hat ja nur mit meinem Studium nicht geklappt, weil ich da wieder exmatrikuliert wurde und dann erst gar nicht sozusagen mein Volontariat zwar gemacht hatte und durch die Armee ist jetzt alles auch noch in die Brüche gegangen. Jedenfalls nichts geworden. Dann hier studiert in Potsdam und Germanistik und Geschichte und bin da ja auch wieder exmatrikuliert worden. Und ja, was willst du denn dann noch machen? Dann habe ich noch gedacht beim Theater, ich will unbedingt, also das hätte mir auch noch gelegen, Dramaturg werden. Ich möchte Theaterwissenschaften studieren. Als man mir allerdings dann wiederum Theaterhochschule in Leipzig, die ist auch Hans-Otto, wie das Hans-Otto-Theater, da hatte ich mich beworben und dann, aber als Bühnenarbeiter hättest du nachweisen oder hätte mir das Theater nachweisen müssen, dass du dann noch als Dramaturg eingesetzt wird. Das konnten die aber nicht garantieren, demzufolge haben die ihr Studium nicht genommen. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, pass auf, wenn der Osten von mir jetzt nichts mehr will, dann stelle ich einen Ausreiseantrag. Und den Ausreiseantrag Aber da ging schon alles drunter und drüber im Osten. Und dann ist er sozusagen, bevor ich in den Westen kam, ist er die Mauer gefallen. Und ich habe in dem letzten Jahr noch, anderthalb Jahren, glaube ich, weil ich dann aufgehört habe am Theater, wenn ich gesagt habe, wenn ihr mich nicht delegieren wollt und so, dann weiß ich nicht was. Und ich wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, wäre ich auch nicht mehr am Leben gewesen, ja. Dann hätte ich mich, ich bin eher auf Friedhöfen spazieren gegangen und habe mir angeguckt, wo ich demnächst irgendwie, damals demnächst, irgendwie liegen werde. Und dann habe ich im Antiquariat gearbeitet. Da war ein toller Typ, Herr Scheil hieß der, sah aus wie Bernhard Wicki mit so einem ganz großen, gewaltigen Bart, also direkt neben Café Haider. Immer alles, was ich verdient habe im Antiquariat, habe ich gleich wieder ins Café Haider getragen und die Welt verändert, phrasenmäßig, ja. Und dann fiel die Mauer. Und da war klar, mir war klar, dann musste was alleine machen. Und nicht mit den alten Chefs, sondern nicht im Volksbuchhandel bleiben, sondern vielleicht was anderes. Und die hatten ein modernes Antiquariat da neben dem Filmtheater oder Kino Melodie. Dachte ich, vielleicht kann man das übernehmen. Kein Mensch hatte ja Ahnung, aber von Eigentum gehabt. Also wusste ja gar nicht, wem das gehört dort oder sowas. Jedenfalls war klar, das geht alles nicht. Und dann habe ich, wir hatten damals so halbwegs ein Haus besetzt in der Mittelstraße. Und das, da dachten wir, dass nach Westberliner Vorbild so eine Art autonomes Kulturzentrum zu machen, mit einer Buchhandlung, mit einer Kneipe, mit einer Galerie, mit einem Biergarten, wo man Filme zeigen kann und so weiter und so fort. Dass das alles wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse und fehlender Kredite und hin und her, das hatten wir so als Vision so im Kopf, sodass wir erstmal auf jeden Fall auf der Straße schon mal angefangen haben mit meinem damaligen Kompagnon, mit Siegfried Ressel. Dann hieß das ja auch Literaturladen Wist und Ressel. Am 2. Juli standen wir das erste Mal einen Tag nach der Währungsunion hier an der Hermann-Elflein-Straße, Ecke Brandenburger Straße, und mit einem Tapeziertisch, pink gestrichener Tapeziertisch, so einen alten Ford Granada hatten wir uns besorgt, ja, und der hat aber auch ziemlich schnell die Hufe hochgerissen. Also ich wohnte damals in Babelsberg und wir fuhren da die Bücher immer hin und haben, glaube ich, pro Quadratmeter gesehen, die den größten Umsatz unseres ganzen Lebens da gemacht. Ja, also es ging sehr, sehr gut. Wir haben das auch alles ganz brav angemeldet. Spätestens nach der ersten Steuererklärung habe ich gesagt, das hat alles überhaupt keinen Sinn mehr. Das ist doch Blödsinn. Da bleibt doch gar nichts übrig, ja, weil wussten wir, was Pauschsätze und Hebesätze sind und Steuer und hier Umsatzsteuer und all so ein Quatsch. Langer Rede, kurzer Sinn, wir haben es aber dann trotzdem weitergemacht. Und dann ist es tatsächlich dazu gekommen, dass uns eine Buchvertreterin, der Name Katrin müsste man jetzt immer noch dankbar sein. Ich glaube, sie arbeitet nicht mehr. War bei Drömer und Knorr, Katrin Topfer. Und die hat uns gesagt, im Börsenblatt, wussten wir ja nicht, was Börsenblatt ist, da steht, dass hier die August-Bebel-Buchhandlung sozusagen ausgeschrieben ist. Und da haben sich Siegfried und ich uns dann beworben bei der Treuhand und haben ganz normal unsere Bewerbung, keine Ahnung was, mit einem fünfseitigen inhaltlichen Konzept abgegeben und einem kleinen Absatz über Finanzierungsmöglichkeiten. Und siehe da, wir haben tatsächlich den Zuschlag bekommen und sind dann ein Jahr und ein paar Tage später, ich glaube auch im Juli 1991, in die Babybuchhandlung eingezogen. Und dann ist das, weil ich wusste auch nicht so richtig, also ich war 32 Jahre zur Wende, ich hätte gerne irgend so einen Unsinn wie Philosophie oder so studiert, ja, nach Möglichkeit vielleicht an der Sorbonne in Paris, ja, obwohl ich gar kein Französisch kann. Und bin aber dann nicht entschlossen genug gewesen, was man aber auch, glaube ich, den Leuten, die aus dem Osten kamen, ja so richtig nicht, wir strotzen ja nur nicht gerade, klar schon, auf einer Seite schon wussten wir, dass wir auch nicht total blöd sind, aber trotzdem ja jetzt zu sagen, ach ne, ich gehe nach Paris und studiere da Philosophie oder jetzt hier an der Uni, wie gesagt, 32 Jahre ist doch so ein Alter, wo noch durchaus einiges möglich ist, aber jetzt nochmal zu studieren. Und dann ist es eine Geschichte, es ist der Fluch des Erfolgs gewesen, dass wir dann sozusagen dann hier waren und was wir von Anfang an gemacht haben, als wir auch noch keine, und insofern sind wir auch ein Hybrid, ja, zwischen Kultureinrichtung und normalem Laden. Normalen Buchladen. Also ich spreche immer zwar vom Literaturladen, weil das natürlich schon das Grundwort ist Laden, aber das Bestimmungswort ist nun mal Literatur. Ja, also bei diesem ist ja immer mein Lieblingsausdruck, ich habe nicht viel begriffen beim Studium, aber dieses Determinativkompositum rein sprachwissenschaftlich ist natürlich schon vom Laden geprägt, aber durch die Literatur nochmal extra bestimmt. Und wir haben von Anfang an Lesungen gemacht, also auch weil wir auch gar keine Räumlichkeiten hatten, und zwar da bezeichneterweise, wo jetzt die Spielbank ist. Da war der Club der Künstler und Architekten, Eduard Claudius, die Frau von Professor John, damalige Frau von Professor John, hat den Club geleitet, und da haben wir unsere ersten Lesungen gemacht, ja, also nach dem Mauerfall. Und dann, wie gesagt, ist aus dem Club der Künstler und Architekten wird dann halt die Spielbank. So in den 35 Jahren hat sich extrem viel verändert. Aber wir haben angefangen mit Klaus Schlesinger, die erste Lesung zu machen, und wollten uns dann selbst darüber im Klaren werden, wo kommen wir her, wieso ist es so geworden, wieso sind wir so geworden, wie es jetzt ist, nämlich 1991. Und haben natürlich Schlesinger, der hatte sozusagen fliegender Wechsel, hieß das, hat seinen Weggang aus dem Osten in diesem Buch beschrieben. Ich glaube, mich alles täuscht, beim Fischer Verlag. Also insofern hat der schon beschrieben, was uns noch bevorstand. Also was verändert sich kulturell und so, weil er ein paar Jahre früher halt rübergegangen ist. Und dann haben wir die Leute eingeladen, die wir unbedingt, nämlich Hermann Kant, als Vorsitzender des Schriftstellerverbandes der DDR, viel gescholten. Und wir wollten uns tatsächlich irgendwie mit ihm, in Anführungsstrichen, verbal prügeln. Aber das ist ein viel, viel schönerer Abend geworden. Also auch Hermann Kant, also da, wenn ich was gelernt habe, ist es, dass man erst von seinen Vorurteilen durchaus absehen sollte, ja, und dass man jeden als, auch in all sein, denn wer ohne Schuld werfe den ersten Stein, ja, dass man auch in jedem, wo man denkt, warum hat er denn das gemacht, warum hat er das gemacht, und hier hat er sich so verhalten, ist doch nur ein staatstreuer Typ gewesen. Vielleicht war das, aber er war es nicht nur. Und so war es auch, die Begegnung mit Hermann Kant war durchaus auch eine zu sagen, klar, wir sind ja in dem gleichen Land aufgewachsen, seine Bücher, zum Beispiel Der Aufenthalt, habe ich für große Literatur auch gehalten und gerne gelesen. Dann haben wir eins gemacht mit Günther, eine Veranstaltung mit Günther Schabowski, also der diese großartige am 9. November Theaterperformance geliefert hat, ja, indem er da sozusagen so als One-Man-Show sagte, ja, wieso, ja, ist das unverzüglich, sofort oder sowas, ja. Und um uns auch sozusagen mit ihm darüber zu unterhalten, da haben wir schon eher mitbekommen, dass er, als er uns dann fragte, als wir ihn abholten, hat er ein bisschen Angst. Ein paar Autoren aus dem Osten, ich hätte gerne Stefan Hamlin gemacht, der ist nicht gekommen, weil er Schiss hatte vor all den, na, Schiss würde ich vielleicht nicht sagen, er wollte sich, ist ja so viel auch, sind ja ehemalige DDR-Autoren, bis hin zu Christa Wolf, ja, sind ja alle beschimpft und mit Schmutz überhäuft worden, überschüttet worden. Aber Schabowski, als er dann doch kam, fragte uns dann auf der Fahrt von Berlin hierher, ob wir dann auch schon zu DDR-Zeiten einen Buchladen gehabt hätten. Da habe ich gesagt, Herr Schabowski, Sie kennen sich aber gut aus in Ihrem ehemaligen Land. Natürlich hätten so zwei dahergelaufene Kunden, wie wir es waren, da mit knapp über 30 Jahren, hätten wir keinen Buchladen machen können oder sowas. Es gab den Volksbuchhandel, und es gab ein paar, vielleicht ein, zwei private Buchläden, und dann noch durch die Stiftungsbuchhandlung, die es überall gab. Ja. Aber nicht, man hätte keine freie Buchhandlung da machen können, erst recht nicht wir. Und das war aber trotzdem wichtig, ja, diese ersten Lesungen dort zu machen. Alan Sillitoe hatten wir noch da, diesen englischen Einsamkeit des Langstreckenläufers Autor. Und dann kamen wir hierher, und dann war klar, wir machen von Anfang an hier die Lesungen. Ja, wow. werden hier wieder die Lesungen machen, weil, und das war unser Credo, was wir vor 35 Jahren eigentlich in unser Stammbuch geschrieben haben, also fast so als Editorial bei der Geschichte des Literaturladens. Es gibt sie, die tollen Autoren, die tollen Bücher schreiben, und es gibt sie, die tollen Leser, die diese tollen Bücher dieser tollen Autoren lesen wollen, und wir sind genau der Punkt, der die zusammenführt.
Ich könnte, ne, dir stundenlang zuhören, das ist unglaublich.
War jetzt auch grad so.
Es ist unglaublich, aber
du sagst, du kannst kein Buch schreiben. Ich glaube, du kannst auf jeden Fall ein Buch über zumindest genau diese Geschichte und
aber
dein Leben schreiben.
Aber schreiben und erzählen ist ja was anderes.
Das stimmt.
Gut, dass du im Podcast jetzt sitzt.
Ja, genau.
Da bist du genau richtig. dann lass uns doch mal ganz kurz, so wie es jeder Gast hat, Carsten, du hast uns eines deiner Lieblings Lieblingsgetränke mitgebracht. Uns wurde gesagt, das ist dein absoluter Favorite-Tee.
Ja, richtig.
Bitte stell ihn uns mal ganz kurz vor, weil beim Namen habe ich vorhin nicht ganz zugehört, aber ich habe kurz was gedacht.
Also ich bin auch in eine Teeschule gegangen und früher, also noch vor Corona war das, war es so großartig. Ich fand das immer schön, wenn man dann sagen konnte, so, also nicht, also Herr Wiss ist beim Tennisspielen, das nicht, aber Herr Wiss ist gerade im Teesalon. und diesen Teesalon habe ich tatsächlich für mich entdeckt und bin da in eine Teeschule gegangen. Das ist in der Gutenbergstraße, Götz und Götze, Beatrix von Hardenberg, Frau von Hardenberg macht den und die macht das so großartig und hat mich sozusagen als Tee-Lehrling mit aufgenommen und sie hat hinten so ein kleines Separé gehabt, wo ich dann hatte ich so ein kleines Schild, da stand dann drauf Monsieur Wist und da saß ich und da war auch klar, wenn jemand kommen wollte, also ich hatte hier zwar Bescheid gesagt, also wo ich bin, ja, also aber ich Tee trinken macht ja nur Sinn in deinem Separé, wenn du auch wirklich nicht gestört wirst. Aber nun gibt's ja manchmal tatsächlich Dinge, die du irgendwie klären musst oder sowas, ja. Und sie wusste aber auch sozusagen, wem man vorlassen darf oder nicht und wo man, wem man gegenüber sozusagen verleugnet wurde. Und da nach vielen Jahren Tee trinkens bin ich auf einen Tee gekommen, zufälligerweise, und ich muss, ja, das ist ein japanischer Tee, ein grüner Tee, der heißt Fugamushi, und ich habe wirklich zufällig, das ist wirklich eher zufälligerweise, weil ich mir nämlich was Neues kaufen musste, übrigens diese Tassen hier, die habe ich von Frau von Hardenberg, ja, die habe ich, dieses Servi habe ich zur, das war so großartig, das wollte ich mir eigentlich kaufen, und dann sagte sie aber zu mir, haben Sie jetzt nicht ein Jubiläum? Und so, und das war, glaube ich, bei ein Drittel Jahrhundert, das war also 33 Jahre, also vor 2 Jahren. Und da hat sie mir tatsächlich dieses Servi geschenkt, ja. Und das ist der Fugamushi. Monsieur Pierre, sagen wir mal dazu, ein französischer Tee-Dealer, Fugamushi Yabukita.
Darf ich das mal kurz lesen? Ich möchte mal ohne, kurz, ob das geschrieben wird, wie es gesprochen
ohne,
wird.
Nee. Ohne diesen Tee.
Toll. Der ist so lecker.
Ohne diesen Tee geht ist gar nichts. Und den kannst du auch, ich glaube, das ist jetzt irgendwie schon der dritte Aufguss oder sowas.
Heute.
Und du kannst den ganzen immer Tag wieder über trinken. Und was Schöne ist, du kannst diesen Tee auch, das mache ich dann auch, also hinterher auch essen. Also logischerweise, ja, ne, ist klar, da bin ich ja keine Ausnahme. Aber das, und seitdem weiß ich, und ich kann auch von dem, ich komme in arge Schwierigkeiten, deshalb muss immer meine Reserve, 70 Gramm sind ja, glaube ich, drin, muss immer so ein Beutel dastehen.
Wie lange hält der?
2 Wochen.
Okay.
Oh, es geht aber. Okay. Das geht. Für 70 Gramm.
Ich hätte gedacht, der braucht nicht so lange.
Nee, also ich habe immer so 1,5 Löffel in meinem kleinen Teesieb. Und dann, ja, dadurch, dass du eben also ich habe ihn schon, also ich versuche sozusagen meine eigene Zeremonie zu finden, die ist ja natürlich nicht so formvollendet wie in Japan oder in China, ja. aber das ist tatsächlich, seitdem kann ich gar kein, also wenn ich irgendwo bin, woanders, wo es auch Tee gibt, aber nicht diesen, dann trinke ich natürlich keinen grünen Tee.
Okay.
Beuteltee und sowas trinke ich natürlich nicht und auch kein alles, was es geht wirklich nur noch dieser.
Nur der.
Da ist man natürlich dann wirklich festgelegt. Und wenn ich weiß, ich bin längere Zeit weg, dann
kommt der mit.
Dann kommt der mit.
Und natürlich.
Dann,
richtig so.
Dann mache ich da meinen eigenen Aufguss.
Wir schreiten so langsam schon in Richtung Ende unseres Podcasts. Aber ich habe mir 2 Fragen aufgeschrieben, wo mich wirklich ganz dringend deine Meinung zu interessiert. Mhm. Und diese erste Frage hat sich, glaube ich, gerade erst im Gespräch entwickelt, weil wir über diese tausenden Bücher gesprochen haben, die hier im Laden stehen, auch hinter uns. Erstens, hast du alle Bücher gelesen, die du hier im Laden und vor allem jetzt hier gerade im Schrank stehen hast? Oder nee, ist das,
nee,
geht gar nicht?
Nee, das geht nicht. Es geht, also worauf ich großen Wert lege, ist, dass sich die Bücher auch untereinander gut vertragen. Also wenn hier abends das Licht ausgeht, hier unten ist das ja alphabetisch geordnet. Demzufolge haben wir natürlich, es muss für jedes Buch einen Grund geben, warum es bei uns im Laden steht. Hier oben sitzen wir ja faktisch das ist ja im Grunde genommen die Handbibliothek.
Ja.
Das sind da Sachen, die Meine richtige Bibliothek habe ich noch irgendwie im Dorf, also meine private Bibliothek, ja. Das besteht dann hauptsächlich aus Gesamtausgaben und die ist auch sehr klassisch geprägt, ja. Hier ist das ja eine Mischung aus Sachen, die ich gerne haben will. Oder zum Beispiel hat jetzt gerade mein bester Freund hat die Bibliothek seines Vaters aufgelöst und hat selbst aber viele, viele Bücher natürlich, als ich gesagt habe, du pass auf, wir lassen wir dann die Bibliothek deines Vaters weiterleben und deshalb hier Roland oder Balzac und was hier steht und Strindberg und so. Das ist alles noch und Karl Kraus. Das von ihm, dann haben wir mal eine kleine Lyriksammlung von einem Wissenschaftler, der verstorben ist, aufgenommen.
Und ich sehe den Kollege, das ist Alpha.
Ja, das Kollege genau. Buch, das ist Alpha. Und da kommen wir dazu, dass es wirklich bei uns, es muss für jedes Buch, was da ist, einen Grund geben.
Und jetzt bin ich gespannt.
Ich hätte kein Kollegabuch in diesem Schrank erwartet.
Ist ja auch richtig, aber das ist ja, Ausnahmen bestätigen nicht nur die Regel, sondern dass er unter dem Prinzip nur nicht langweilig werden. Man muss sozusagen, man muss Dinge machen, die einem auch faktisch nicht zugetraut werden.
Das ist ja super.
Meine Jungs haben mich eingeladen, das war in Huxleys Neue Welt. Das war am 11. Oktober 2000 und, kann es sein, dass es 2019 war?
Ja,
kann
das sein.
Doch, 2019 steht ja hier. Und da haben sie mir, nein, eigentlich nicht mir, sondern mein Sohn ist, also die Jungs wollten alleine hingehen und dann ist aber mein Sohn nach Amerika gegangen. Also Albert fing dann an, in die Highschool zu gehen nach Cincinnati und hat da American Football gespielt und es war eine Karte frei.
Du warst auf dem Kollegakonzert?
Und ich war nur beim Meet and Greet. Also ich habe Kollega die Hand gegeben und dann haben meine Jungs gesagt, pass auf, wenn du da schon hin musst.
Ist eigentlich das toll.
Du hast ein Autogramm
eigentlich,
von Kollegen?
Ja, eigentlich, ich hatte auch ein Buch mit einem Autogramm drin, das habe ich wahrscheinlich den Jungs dann geschenkt. Und dann wollte ich doch einfach mal wissen, was ist da los eigentlich, ja. Und seitdem habe ich ein bisschen drin gelesen und wie gesagt, ich werde den auch nicht los, weil immer wenn was Neues passiert, dann muss ich mir das alles wieder anhören, ja.
Ich finde das ja so toll.
Und jetzt,
das ist wirklich großartig.
Aber letzten Endes haben wir jetzt sozusagen, habe ich auch meine Jungs, also denke ich an Deutschland in der Nacht, gibt's jetzt irgendwie so ein Lied von einem Kollegen und das sagte, kam Albert mit dem Lied an und ich sagte, weißt du, woher das ist?
Ja.
Nee. Und er sagt, das ist Heinrich Heine.
Ja.
Und dann hab ich das rausgesucht, Heinrich Heine Ausgabe, ja, und hab ihm das
wow.
Gedicht. Also insofern haben wir das sozusagen sogar noch mit literarischer Bildung verbunden.
Gibt's auch einen Vorreiter zu AKs im Wandschrank? Nee, das wahrscheinlich nicht.
Aber wir können mit großer Sicherheit sagen, dass das Alpha ist nicht eins der großen Werke, oder?
Nee, es gibt ja auch, also wie gesagt, das ist ja oben auch mehr privat. Wir hatten es ja auch nie im Laden.
Ich finde das super sympathisch.
Das ist total.
Das ist super, super cool, weil das beschreibt, glaube ich, sehr, sehr gut, was für eine Bandbreite du hier stehen hast.
Ja, und wie offen.
Und was für eine Bandbreite du hier oben hast. Ich finde, das hast du bewiesen.
Also ich bin auch, also auf der einen Seite, guck mal, Brecht hat immer gesagt, Theater muss wie Fußball sein. Ne? Und Brecht ist gerne zu Boxkämpfen gegangen, hat immer so Analogieschlüsse. Und ich denke, das eigentlich auch so ähnlich. Und du musst also zwischen, ich bin heute ein bisschen müde noch, weil heute Morgen endeten erst die Division Finals beim American Football. Und jetzt wissen wir, dass die Patriots gegen die Seahawks spielen werden im Super Bowl in 2 Wochen. Aber dazwischen, weißt du, zwischen dem zu wissen, Achtung, wer ist Tom Brady, wer ist Alpha. Tom Brady, das Buch habe ich auch gelesen zum Beispiel von dem. Aber das sind natürlich andere Interessen. Ja. Also der Literaturladen, weil Albert will mich immer überreden, sagt, kannst du nicht mal Kollegen den kleinen Hai geben? Der, nee, da müsst ihr schon noch andere Sachen schreiben. Ja.
Der kleine Hai ist ein Preis, den ihr auslobt.
Ja, das ist der Literaturladen eigene.
Hätte was, dann wäre Kollege mal in Potsdam.
Richtig.
Wobei ich weiß auch nicht, ob der hier, also zwiegespalten.
Ja.
Bin ich zwiegespalten.
Ich sehe ihn hier auch nicht.
Der sieht sich ja als neuer Bundeskanzler übrigens. Apropos Bundeskanzler.
Ja.
Ist auch gar nicht so lange her, da war Frau Merkel hier, ne?
Ja. Und vor allen Dingen, das war sehr schön, das dickes Dankeschön an den Verlag, der uns das ja vermittelt hat. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir möchten gerne es war ja auch keine Lesung, es war eine Signierstunde.
Ja.
Eine Lesung wäre mir auch zu groß gewesen, das hätte ich auch nicht gemacht. Ich bin ganz gut gefahren in den 35 Jahren, in dem ich immer nur das gemacht habe, von dem ich wenigstens glaube, dass ich davon Ahnung habe. Und so ein Polit-Talk ist, also über Literatur hätten wir uns mit ihr unterhalten können, aber das Tolle war eben dann, dass Kiepenheuer uns kurz vor Weihnachten gefragt hat, ob wir diese Lesung machen wollen und gern mein neuen Partner, ist sozusagen, hat dieses Gespräch entgegengenommen. Ich habe gesagt, naja, pass auf, ja, wie soll das aussehen? Ja, eine Signierstunde, haben wir gesagt, wir brauchen 10 Minuten Bedenkzeit. Und dann haben wir uns entschieden und haben gesagt, ja, wir machen das. Und das Interessante war auch, dass es erstmal hervorragend gelaufen ist, dass es natürlich wirklich der Moment war, wo wir, ich glaube, wir haben noch nie so viele Leute in einer Stunde, nämlich genau 400, glücklich gemacht.
Ja.
Das war eine nahezu beseelte Atmosphäre. Und da sollte man auch von sein, ich bin natürlich nicht per se ein CDU-Wähler, ja, überhaupt nicht. Aber ich habe eine gewisse Achtung vor Menschen und bin überhaupt keiner, der ins sozusagen Politiker-Bashing irgendwie groß einsteigt oder sowas. Ja, und ich finde, das ist viel zu billig und viel zu denkfaul, so etwas zu machen. Und dann haben wir diese Signierstunde gemacht und die lief, wie gesagt, in einer Stunde und jetzt haben sich wirklich rührende Szenen hier abgespielt, weil die Leute so dankbar waren. Und das Interessante war, da kam am nächsten Tag noch extra, am nächsten Tag kommt eine Frau und sagt, ich wollte mich nur nochmal bedanken bei euch. Das war so schön mit Angela Merkel und gut, okay, wir waren ja nun in Anführungsstrichen nur für die Organisation zuständig. In dem Augenblick geht die Tür auf und Olaf Scholz kommt rein.
Ja,
wirklich?
Ja, und sagt, also Olaf Scholz wohnt ja in Potsdam und ist des Öfteren hier. Und ich glaube, es gibt in der Politikerszene kaum, ich will jetzt keinen unterschätzen, aber es gibt kaum einen, ich habe noch nie mit so einem belesenen Politiker geredet. Der hat sowohl in der Belletristik Ahnung, liest viel in englischsprachig und hat viele politische, historische Texte. Und vor allen Dingen, wenn du ihn da mal fragst, wie dann das letzte, der hat die wirklich alle gelesen, der kauft nicht nur in Stapelweise. Und dann fragt aber die Frau, sagt, oh, wer kommt denn als nächstes? Vielleicht Barack Obama. Ja, mal sehen. Also auf den warten wir noch. Ja.
So, also Carsten, ich glaube, mit dir müssen wir nochmal eine zweite Folge machen. Also du hast so viel nicht nur über diesen Laden, sondern auch die Stadt und alles zu erzählen. Das ist wirklich beeindruckend. Wir müssen dir trotzdem eine letzte Frage stellen. Wir haben unsere Podcast-Playlist. Das ist jetzt kein Buch, geht um Musik.
Ja.
Und auch du bekommst natürlich einen Platz in dieser Podcast-Playlist. Wenn es jetzt Kollege wird, dann würden wir das Ding jetzt hier rund machen.
Nee, aber du darfst nein. Ich hab eindeutig meine Favoriten. Ich bin da aber auch ein bisschen, ich bin ja Leser des Rolling Stones, ja.
Ja.
Und demzufolge gucke ich mir vor allen Dingen immer die Jahresrückblicke an, ja. Und habe mir jetzt was mir sehr gut gefallen hat, war in letzter Zeit war Tweedy, heißt der Leadsänger, glaube ich, von Wilco ist das.
Aha.
Dann habe ich, glaube ich, von Pulp, More heißt die Aufnahme. Aber mein Hero, ich habe ja so meine Säulenheiligen, ja. Die Säulenheiligen hier im Buchladen sind auf der einen Seite Frank Kastorf als Theaterregisseur und auf der anderen Seite Jan Ulrich, ja, als sozusagen einziger deutscher Tour de France-Sieger. Und eigentlich hing ja auch noch lange ein Bild, wo ich mal mit Jan Ulrich im Trainingslager war. Aber musikalisch gibt es eindeutig, ist ganz weit oben Bob Dylan.
Ah.
Bob Dylan. Und wenn du dir einen Song raussuchen müsstest, den du da reinschmeißen würdest?
Ich würde, glaube ich, entweder Like a Rolling Stone, oder Forever Young würde ich singen. Würde ich singen auch nicht schlecht.
Das
ja,
ist sehr geil.
würde ich gerne hören. Ja. Also Bob Dylan ist es. Ja.
Hm. Mega. Carsten, dann vielen, vielen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke in diesen Ausflug auch schon fast. Ich finde, du hast sehr, 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 sehr krass bewiesen, wie sich auch Gegensätze anziehen können. Und das hat auch dieses Bücherregal in deinem Hintergrund sehr, sehr gut bewiesen. Vielen Dank für die Zeit, die du uns quasi gegeben hast, um so ein bisschen zu verstehen, wie du tickst, wie der Buchladen tickt. Und ich glaube, ich gehe stark davon aus, den Potsdamerinnen und Potsdamern, Ele in jedem Fall und auch mir geht es so, du hast nochmal sehr viele Punkte gewonnen, wo ich sagen muss, also Sympathiepunkte, wo ich sagen muss, ich glaube, hier werde ich auch mal privat reinkommen und mich von dir beraten lassen. Ich habe ja eh noch, wie gesagt, eine Bingo-Liste, ne?
Ja, natürlich, natürlich.
Da brauchen wir mal ein, zwei Tipps von dir.
Jawohl, machen wir.
Danke dir, Carsten.
Na, ich danke euch. Ja.
Dankeschön.
Sag, was ist dir wichtig, dass ich hier für immer bleiben kann? Protz und Platte, das ist da, wo dieser Scheiß begann. Lass die Spießer sich beschweren, Mann. Diese Stadt gehört von Anfang an zum Werdegang. Protz und Platte, das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Protz und Platte, Protz und Platte. Wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Protz und Platte.